Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.
Ich bin Marc Elvers, moin. Hamburg hat unglaubliche Geschichten auf Lager, hier wohnen unfassbar spannende Persönlichkeiten und hier finden natürlich auch allerhand aufregender Veranstaltungen statt. Das alles stellen wir euch hier jede Woche vor. Um Punkt 12 Uhr stellen wir unseren neuen Podcast online und den findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Ja, und diesmal spreche ich mit Vreen Havel vom Reeperbahn-Festival, denn das beginnt nächste Woche Mittwoch wieder auf St. Pauli, wo sonst? Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Das Reeperbahn-Festival startet wieder nächste Woche Mittwoch. Geht's los am 17. September und dann geht's ja auch in eine Jubiläumsausgabe. 20 Jahre werdet ihr. Herzlichen Glückwunsch erstmal.
Ja, vielen Dank.
Ist da was Besonderes geplant zum 20-Jährigen?
Nein, ich meine, das bei dem Festival ist ja das Schöne oder das hat man in den 20 Jahren einfach gelernt, dass keine Ausgabe wie die andere ist und deswegen wird es auch hier so sein. Also das heißt, dass das große bunte Programm, die Musikwelt wird für 4 Tage, oder die Musikwelt, die internationale Musikwelt, kehrt für 4 Tage in St. Pauli ein. Wir haben rund 450 Shows, also jede Menge Acts, da ist richtig was los.
Also es passiert auch genug Besonderes sowieso schon nebenbei, genau. Dadurch, dass es da ist. Wie habt ihr es denn geschafft, so lange Zeit erfolgreich zu bleiben? Mittlerweile ist das Reeperbahn-Festival ja auch das größte Clubfestival Europas.
Das war es tatsächlich schon immer, beziehungsweise ist es schon seit einiger Zeit. Ich glaube, es ist die Mischung aus zwei Sachen. Es ist halt hier in dem Fall geglückt, dass wir einerseits einen großen internationalen Branchentreff haben, der parallel zum Besucherevent stattfindet. Und das Gute ist, dass die Leute, also es ist eben ein Festival, was sich an zwei Zielgruppen richtet, eben an die professionellen Musikschaffenden, aber eben auch an Musikfans, die sozusagen die Acts von morgen entdecken wollen. Und das ist sicherlich was, das mussten wir in den ersten Jahren erklären, aber als es dann verstanden war der Zulauf sozusagen dann, ja, der kam dann von selbst, mehr oder weniger. Und natürlich über das Programm. Man darf natürlich nicht nachlassen und muss halt immer wieder ein hochklassiges Programm vorhalten, was uns halt auch gelungen ist. Wir haben im ersten Jahr zum Beispiel Licky Lee gehabt, dann hatten wir 2008 Bon Iver mit der ersten Show. Da sind immer wieder auch Erfolgsgeschichten hervorgegangen, die sich auch gut weitererzählen lassen. Rag & Bone Man, was wir nicht schon alles hatten. Biffy Clyro, Liam Gallagher hat seine erste Deutschland-Show als Solo-Act gespielt und so weiter und so weiter. Und das sind natürlich Dinge, die sich übertragen, die Leute mitnehmen, die auch natürlich unvergessliche Momente schaffen und auch einfach, ja, dadurch, dass wir im ständigen Dialog mit dem Publikum sind, halt auch dafür sorgen, dass man Dinge anpasst, adaptiert und das wird gesehen und wird geschätzt.
Das schafft auch so eine Verbundenheit wahrscheinlich. Also ich könnte mir vorstellen, der Besucher, der einmal da war, der kommt wahrscheinlich wieder, ne?
Ja. Also wenn er es einrichten kann, bestimmt. Ich gehe davon aus, dass wir sehr, sehr viele Leute haben, die einfach das für sich entdeckt haben und das für Jahr fest im Kalender eingetragen haben.
Du hast es schon gesagt, es ist an zwei Zielgruppen gerichtet. Es ist mehr als nur Bands spielen in Clubs, sondern es ist ja auch irgendwie Branchentreffen, sage ich mal. Was passiert da genau?
Ja, die Branche ist natürlich im Moment gerade vor sehr, sehr vielen Herausforderungen. Ich meine, über den ganzen Sommer war das Thema Festival und Clubsterben und Bedrohung von vielen Sachen, also jetzt sozusagen der Erwerbsmodelle, steigender Kosten und so weiter. Das war ja überall vernehmbar. Und das wird natürlich auch bei uns diskutiert, weil man natürlich nach Lösungsansätzen sucht. Und wenn die Branche zusammenkommt, natürlich auch immer mit dem Ziel, Modelle zu entwickeln, die mindestens zukunftsweisend sind oder vielleicht sogar schon ein paar Lösungsansätze bereithalten, auf die sich dann alle einigen können, um dann eben auch vor Ort vielleicht ein Für und Wider abzuwiegen und zu gucken, welcher Weg scheint der gangbarste zu sein. Das betrifft Nachhaltigkeit genauso wie Diversity, die ja leider in den USA gerade wieder ziemlich zurückgeschraubt wird. Solche Themen haben wir bei uns natürlich immer schon, auch über die Key Change Initiative. Wir sprechen darüber, wie Vergütungsmodelle aussehen müssen, damit auch sozusagen der Unterbau, also das diesjährige Motto des Festivals ist Imagine Together. Das klingt jetzt erstmal naiv, aber wenn man genauer hinschaut, wird man ja feststellen, dass die Stars, die heute die Arenen füllen, ja auch mal irgendwo angefangen haben müssen. Und sozusagen je lebendiger oder je diverser dieser Nährboden ist, also aus Clubs, Acts, die sich das Touren leisten können und so weiter, desto mehr tut man eben auch dafür, dass die Stars von morgen überhaupt wieder entstehen können. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die werden manchmal ganz gern vergessen. Also wenn man halt eine Taylor Swift sieht, dann hat die ja nicht gleich im Volksparkstadion das erste Konzert gespielt, sondern sich halt auch entsprechend entwickeln können. Und diese Entwicklungsstufen sind aktuell mindestens bedroht. Und da muss man schon gucken, also durch vielerlei Sachen, ne? Also durch Streaming-Portale oder die Streaming-Einnahmen, die immer geringer werden, die Kosten fürs Live-Spielen werden teurer, also über Logistik und so weiter und so fort. Dann hat man eine zunehmende Marktkonzentration. Um diese Themen geht es natürlich auch beim Reeperbahn-Festival, wie man sozusagen den Erhalt dieses wichtigen Nährbodens sicherstellt, unter anderem.
Das sieht man ja auch an den Preisen für Konzerttickets, dass sich das extrem nach oben ausweitet sozusagen. Ist ja wirklich ein paar hundert Euro mittlerweile für so einen Weltstar wie Taylor Swift, ist ja völlig normal geworden. Kann man sich das so vorstellen, dass dann sozusagen Vertreter der unterschiedlichen Player da zusammensitzen, Künstler, Veranstalter, vielleicht auch Plattenfirmen, und dann versucht wird, da gemeinsame Lösungen zu finden?
Ja, wir haben sogar ein Panel, das heißt auch Imagine Togetherness, wo es wirklich darum geht, wie man das erhält. Und da sitzt unter anderem Christopher Annen von Annen-Mai-Kantereit mit Balbina und dem Konzertveranstalter Bertolt Seliger sowie drei Vertreterinnen aus der Politik zusammen, um genau darüber zu sprechen, welche Maßnahmen man ergreifen könnte, um eben bestimmten Entwicklungen entgegenzuwirken oder sie aufzuhalten oder umzulenken und so. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Es gibt genug andere. Wir haben auch sogar Leute vor Ort, die einen kleinen Crashkurs geben in Diversity, also zu sagen, das Panel heißt passenderweise, das wird man ja wohl nochmal fragen dürfen, also eben, wo man ja auch feststellt, es gibt für viele auch einfach Wissenslücken, also ne, das ist ja so ein bisschen, hat man ja bei Thomas Gottschalk gesehen, das darf man jetzt nicht mehr sagen, warum, und das einfach mal zu erklären, da auch einen Raum für zu schaffen, dass man da hingehen kann und sagen kann, ich kann mal eine vermeintlich dumme Frage stellen und werde hier nicht gleich ausgelacht oder an Pranger gestellt, sondern bekomme erklärt, warum Dinge so sind, wie sie sind oder so wahrgenommen werden und warum man vielleicht umdenken sollte. Und all diese kleinen Anlässe, also das summiert sich natürlich zum großen Konferenzprogramm von über 200 Programmpunkten mit Receptions, Matchmakings. Es geht natürlich neben diesen Themen auch darum, dass sich Geschäftspartnerinnen treffen, da halt eben auch entsprechend Neugeschäft abwickeln, neue Talente entdecken und so weiter und so fort.
Wird da vielleicht sogar der Newcomer, der überrascht hat, begeistert hat, direkt schon unter Vertrag genommen? Ist sowas schon passiert?
Das passiert ständig. Wir haben ein Programm, das nennt sich German Music Talent. Da sind quasi, das vergisst man ja immer sozusagen im Zeitalter der zunehmenden Globalisierung, ist es ja nicht nur so, dass wir Acts aus den USA und aus England und so importieren, sondern es gibt auch genug junge deutsche Acts, die in der Lage sind, auch im benachbarten europäischen Ausland, wenn nicht sogar international, zu spielen. Und die, das ist sozusagen so eine kleine Erfolgsgeschichte. Das sind natürlich jetzt nicht die Riesen-Stories, dass man sagt, gestern noch im Knus gespielt, heute irgendwie die Sporthalle voll gemacht. Aber zumindest so, dass es Bands gibt, die dann ein Management finden im Ausland, die ein Plattenlabel finden, eine Booking-Agentur, also dass die Karriere weitergehen kann. Und also wirklich besonders sinnbildlich dafür steht unser Wettbewerb, der Anchor. Das ist ja ein Musikwettbewerb, genau, wo quasi 6 Nominees, also muss ich das so vorstellen, alle, die beim Reeperbahn-Festival spielen, können, wenn sie sich bewerben, einen Haken setzen, ja, ich möchte am Anchor teilnehmen. Dann wird sozusagen alle die das möchten, die werden durchlaufen an das Anchor-Board, das sind Musikschaffende aus allen Sparten, das sind Medienleute und so weiter und so fort, die dann wirklich und Fachleute, die sich das angucken und sagen, okay, wir geben Voting ab, und am Ende die höchsten Votings erhalten haben, sind dann die Anchor-Nominees. Die spielen, das ist neu tatsächlich, am Mittwoch und Donnerstag im Mojo Club. Die Jury im Mojo Club, genau. Und die Jury guckt sich die Shows an, der Nominees, weil oft ist es ja so, wenn wir über Newcomer sprechen, die haben eine Single draußen oder 2 Videos und mehr nicht. Das heißt, man muss natürlich gucken, ist der große Hit eigentlich noch gar nicht aufgenommen? Oder wie ist die Interaktion mit dem Publikum? Ist da wirklich jemand, wo man merkt, das ist jetzt quasi, da muss man eigentlich nur noch mal 1-2 Weichen stellen, dann geht's ab. Und sich das anzugucken, auch so ein bisschen aus der eigenen Karriere zu reflektieren. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil wir da natürlich auch schon Acts hatten, wie im ersten Jahr, das ist ja 2016, haben wir damit angefangen. Da waren Shame, haben da gespielt. Wir hatten Yard Act, wir hatten Etna, die Band, Aljona hat gewonnen, die ukrainische Rapperin, und so weiter. Und wir haben auch die Teilnehmerin von 22, The Haunted Youth, die spielen in diesem Jahr wieder auf dem Reeperbahn-Festival. Also es sind Dinge, die passieren. Und auch Alice Phoebe Lou spielt jetzt als Solokünstlerin, hat aber im letzten Jahr mit ihrer Band Strongboy den Anchor gewonnen. Also es gibt da immer wieder sozusagen Dinge, die passieren und die sozusagen sinnbildlich so ein bisschen, wo die Jury für das Publikum steht, die beste, spannendste, vielversprechendste Musik suchen. Und das findet halt da statt. Das ist insofern ein ganz gutes Ding, um klar zu machen, wie das auch für A&R oder für Musikschaffende sich anfühlt, wenn man sich das anguckt.
Und so geht der Weg dann halt auch weiter für diejenigen, genau, die da mitmachen, ne, oder das erste Mal dann dabei sind. Ja, den Anchor Award wollte ich eigentlich später noch ansprechen. Gut, dass du es jetzt schon gemacht hast. Ich kann mich noch erinnern, oder gehen wir erstmal auf die Clubs ein, wo überhaupt gespielt wird. Also es sind ja die typischen Clubs, die man so im Kopf hat, wenn man durch St. Pauli läuft. Welcher wurde eigentlich am häufigsten bespielt?
Ich glaube, ein ganz wichtiges Herzstück, das kann man einfach sagen. Ich meine, sie wurden alle viel bespielt. Also das sei jetzt die Clubs im Medienbunker, das Knust gehört mit dazu. Also so die man gemeinhin auch in Hamburg, wenn man jetzt sich anguckt, wo spielen Konzerte statt, kennt. Die sind natürlich nach wie vor die auch am meisten bespielt werden. Wir freuen uns natürlich auch, dass das Molotow jetzt endlich auch wieder, also nicht endlich, die sind ja immer dabei, aber jetzt in einer neuen Location dabei ist, dem legendären Top Ten, dem ehemaligen Top Ten.
Auch, ne?
Mit einer langfristigen Perspektive, weil das natürlich schon ein Club ist. Ich meine, das war natürlich früher mit den vier Bühnen, die das Molotow hatte, war das ja wie ein kleines Reeperbahn-Festival in sich selbst, sozusagen ein Biotop am Ende der Reeperbahn. Jetzt sind sie ein bisschen mehr in die Mitte gerückt, haben zwei Bühnen und trotzdem natürlich wieder ein tolles Programm, wo sehr viele Leute auch häufig sein werden. Das sind natürlich schon zentrale Spielstätten. Also Mojo Club ist natürlich, wir haben natürlich auch eine wahnsinnige Vielfalt. Es ist ja sozusagen nicht nur eine Richtung, die da bespielt wird oder ein Genre. Und deswegen ist natürlich auch sind so Clubs wie der Mojo Club, die von Anfang an dabei waren, oder Nordwache und Nordspeicher. Ja, ja. Das sind alles natürlich Spielstätten, die extrem wichtig sind, weil sie natürlich helfen, auch diese Vielfalt abzubilden, die hier stattfindet.
Jetzt sind es ja aber auch nicht nur Clubs sozusagen, sondern es wird ja auch an anderen Orten gespielt. Es wurde schon in der Haspa-Filiale gespielt, im St. Pauli-Fanshop, in Kirchen. Dieses Jahr wieder irgendwas Besonderes dabei?
Ja, die St. Pauli-Kirche möchte man eigentlich nicht mehr missen mit ihrem Setting. Also gerade so für Akustikshows oder Dinge, die so ein bisschen intimeren Rahmen haben, ist sie halt sensationell. Mhm. Und wir spielen am Samstag auch wieder in der St. Michaelis-Kirche. Also das wird natürlich auch wieder stattfinden. Die Haspa-Filiale ist auch mit dabei. Also wenn man sie schon auf dem Kiez hat und sozusagen einen Musikwettbewerb wie Krach und Getöse hat, dann kann man auch die Filiale mal aufmachen für Shows. Also solche Sachen passieren natürlich. Und wir haben auch das Village, das ist ja wieder geöffnet. Das ist auf dem Heiligen Geistfeld, also die Hauptanlaufstelle für alle Leute, die sich jetzt die Tickets kaufen möchten, die ihre Wristbands umtauschen und so. Das ist in diesem Jahr geöffnet für alle, die mal gucken wollen. Man kann da auch ein paar Bands sehen, man kann sich da so ein bisschen treiben lassen.
Also
so
for free quasi?
Ja, auch eine Idee bekommen, was das Reeperbahn-Festival ist. Also wenn man jetzt sagt, ich habe keine Ahnung, ob das was für mich ist, dann kann man da von Mittwoch bis Samstag gerne mal vorbeikommen und sich einfach ein bisschen Eindrücke holen.
Ich erinnere mich, vor zwei Jahren war das so, da hat KIZ, glaube ich, da gespielt und einen neuen Track gedroppt und man konnte sich zuvor am Tag Bänder abholen dafür, kostenlos. Ich glaube, bei Kraftklub gab es sowas auch mal, dass sie so ein Geheimeck waren. Gibt es sowas wieder?
Nein, nee, das gibt es nicht. Also erstens wäre es dann kein Geheimeck mehr, das müsste man dazu sagen. Nee, ja, und zweitens ist es so, bei Kraftklub, das war natürlich ein irrer Aufwand. Das war quasi sinnbildlich für den Befreiungsschlag nach Corona, also wo wir ja sozusagen 2020 und 2021 unter stark veränderten Bedingungen stattfinden haben können. Immerhin haben wir stattgefunden. Ist es so, dass 22 natürlich ein Back with a Bang sozusagen war. Also da hatten wir dann die Reeperbahn abgesperrt, Kraftklub haben gespielt, das war im Nu war das extrem voll, da waren also Zehntausende. Das war natürlich, das sind so Momente, die kann man jetzt nicht jedes Jahr sozusagen immer herbeiführen, ja, weil das natürlich auch immer sozusagen ja nicht nur ist, da spielt eine Band, wir sperren die Straße ab, sondern es gibt ja auch noch ein paar Genehmigungen, die einzuholen sind und technische Gegebenheiten, die zu prüfen sind. Insofern darf man gespannt sein, was es in diesem Jahr sein wird, aber sowas können wir halt nicht immer bringen.
Okay, und falls es einen gibt, wird es natürlich nicht verraten, mal schauen, wir beobachten
das. Oder zumindest
das.
Nicht jetzt.
Hast du denn ein Highlight-Act, irgendjemanden, auf den du dich besonders freust, wo du sagst, so, da würde ich auf jeden Fall hingehen?
Also ich freue mich vor allen Dingen auf zwei Damen, die ich mir angucken möchte. Das ist einmal Natalie Bergman, die wirklich, also wo ich gespannt bin, wie das wird. Und Laura Mary Carter, eine Hälfte von Blood Red Shoes, die jetzt mit einer country-esken Soloplatte gerade reüssiert hat. Und da bin ich gespannt, wie die Shows werden. Also da muss ich mir meinen Kalender genau einrichten. Also ich habe natürlich auch jede Menge Termine, logischerweise, ja, als Pressesprecher. Aber die habe ich mir schon so ein bisschen angemarkert und gibt natürlich noch jede Menge andere Sachen. Das ist ja das, was ich gucke mir bestimmt ein oder zwei Anchor-Nominee-Shows an. Ich werde mir auf jeden Fall die Anchor-Gala angucken, weil das halt immer wieder spannend ist, die nochmal alle präsentiert zu kriegen. Ja, ja. Also es gibt für mich ohne Ende Sachen, die ich gerne sehen würde. Allein der Kalender muss es zulassen.
Jetzt hast du zwei Frauen genannt und wir haben auch vorhin schon über Diversity geredet. Es ist ja vor Festivals immer wieder das Thema, wie viele Männer und wie viele Frauen stehen da auf der Bühne. Es wird da irgendwie gefordert, dass das im Gleichgewicht ist. Euch wahrscheinlich auch nicht ganz unwichtig. Wie sieht es aus?
Wir haben es tatsächlich immer schon mitgedacht, kann man einfach wirklich, ohne jetzt zu übertreiben, sagen. Unsere Quote beträgt ziemlich genau 50%. Mhm. Also das ist tatsächlich das angestrebte Ziel, was wir auch schon seit Jahren verfolgen. Denn man denke, 2017 wurde Key Change ins Leben gerufen auf dem Reeperbahn-Festival. Dann ist Alex Schulz, dem CEO des Reeperbahn-Festivals, noch diese Key Change Pledge eingefallen. Also sozusagen eine Absichtserklärung, die man unterschreibt, wenn man teilnimmt am Key-Change-Programm, zu sagen, wir bemühen uns in absehbarer Zeit eben diese Quote anzustreben, sowohl hinter, vor und neben der Bühne und auf der Bühne letztendlich natürlich auch, was ja nicht, dass er mit der wichtigste Part ist. Und das haben wir eigentlich immer schon, wir waren immer schon ziemlich nah dran. Also ne, das war dann von 60-40 kommend, war das natürlich eine leichte Adaption. Es ist auch, finde ich, auch gar nicht mehr wirklich das Argument, ne, nach dem Motto, wo findet man jetzt die Künstlerin? Ja, ich meine, da muss man sich nur mal angucken, wer die größten Popstars unserer Zeit sind.
Das sind Frauen.
Das ist definitiv, da fallen einem aus dem Stand sofort mehr Frauen als jetzt männliche Akteure ein. Und das gilt natürlich auch für die Landschaft. Man hat ja auch den Effekt, das war ja ein bisschen das, was auch die Intention war, dass das eine Vorbildfunktion hat, auch für junge Frauen zu sagen, ich in diesen Strukturen, ja, also ne, ich mach das. Es gibt ein Netzwerk, wo ich auch was werden kann, genauso wie die Typenbands. So, das geht. Und das sieht man ja, dass es funktioniert. Und das ist halt für uns ein gutes Zeichen, dass man das auch weiter unterstützt und dass es auch wichtig ist. Und am Ende muss man ja auch sagen, gewinnen alle. Also die Musiklandschaft gewinnt, die Genres gewinnen und die Fans am Ende auch.
Total. Ja, und die Künstlerinnen an sich ja auch, weil sie natürlich dann die gleiche Chance haben, wie ihre männlichen Kollegen, gesehen zu werden, gehört zu werden und dann auch erfolgreicher zu sein. Ne?
Genau.
Jetzt wird ja in vielen Clubs gespielt und gerade Clubs in Hamburg, zum Beispiel das Hafenklang, um mal einen zu nennen, die haben ja auch Probleme insgesamt einfach in den letzten Jahren bekommen. Da hat auch Corona zum Beispiel eine Rolle gespielt oder andere Faktoren. Die Preise steigen, auch die Gagen steigen. Andere Kulturveranstaltungen wie die Millantor Gallery hat auch Probleme. Das wird im nächsten Jahr nicht mehr so stattfinden, wie es jetzt immer stattfand. Also Kulturangebote ja, haben einfach Probleme. Wie sieht das bei euch aus? Lauft ihr da oder laufen Fans vielleicht Gefahr, dass sich das Reeperbahn-Festival auch verändert aufgrund solcher Einflüsse?
Na, zunächst diskutieren wir natürlich genau diese Themen. Also wie kann man oder welche Maßnahmen sind wirkungsvoll, dass man dem entgegenwirken kann? Also das ist auch klar. Und na gut, wir leisten natürlich unseren Beitrag, indem wir ja alle Clubs, die wir bespielen, auch anmieten, was wir aufgrund der Förderungslage natürlich auch können. Und das ist für viele natürlich schon mal ein guter Grund mitzumachen, teilzunehmen, weil viele sagen, die Umsätze, die wir in den 4 Tagen generieren, retten uns teilweise den gesamten September. Also
ja, und da sind die Clubs voll, ja.
Zum Beispiel. Also es ist natürlich auch ein Fokus, der auch sozusagen von der politischen, also der sozusagen auch die politische Seite ein bisschen aufweckt, zu sagen, guck mal, das ist das, was wir haben, was wir auch brauchen, damit das funktionieren kann. Und wie wichtig das ist, auch als Wirtschaftsfaktor, das darf man auch nicht vergessen. Ja, ne? Ja. Also dass das ja sozusagen, wenn man sich das anguckt, es gab ja die Studie im letzten Jahr, dass wie hoch der Anteil am also sozusagen
der
wie hoch der
am,
Mus- am ja sozusagen ist, auch an ja,
am gesamten Tourismuseinnahmen in Hamburg.
Genau.
Ja.
Und das sind natürlich Dinge, die man nicht vergessen darf. Das heißt, also wir reden ja nicht nur darum, dass da jetzt ein paar Leute, die irgendwie ein paar Indie-Bands auf die Bühne stellen, Probleme kriegen, sondern es ist ein Wirtschaftsfaktor, der braucht eben wie alles Probierfelder, der muss Möglichkeiten schaffen, dass junge Acts sich auf die Bühne trauen, ausprobieren können, vielleicht auch Dinge adaptieren können und so weiter und so fort. Und das ist jetzt nicht immer automatisch gleich ertragreich oder führt automatisch ins Volksparkstadion, sondern diese Dinge brauchen einfach. Und das ist unbedingt erhaltenswert. Und ich glaube, das Reeperbahn-Festival legt da in diesen 4 Tagen auch auf der politischen Seite, auch mit diesem Musikdialog, den es ja im Rathaus gibt, immer jeweils davor, schon einen Fokus drauf, dass warum das wichtig ist. Das ist so oft zu fordern, ist einfach, aber auch ein bisschen zu erklären, was damit zusammenhängt, ist auch unsere Aufgabe. Und das machen wir halt, und der kommen wir nach.
Es ist dann ja hin und wieder auch mal zu hören, dass das Reeperbahn-Festival zum Beispiel in der Branche jetzt in Hamburg sehr im Fokus steht, andere dann vielleicht hinten rüberfallen. Wie bewertest du das? Ist das eher so, naja, lass uns lieber zusammenarbeiten, statt uns gegenseitig irgendwie so...
Oder exakt, wie? Das ist das Motto, das passt auch wieder sehr gut zu Imagine Togetherness. Am Ende hängen wir alle sozusagen in derselben Branche und profitieren oder leiden unter denselben Maßnahmen oder Dingen, die uns halt bewegen. Also gestiegene Kosten, da ist ja sozusagen niemand frei von. Eine zunehmende sozusagen Marktkonzentration ist auch niemand frei von. Und da muss man sich halt Dinge überlegen. Also auch die gesunkenen Erwerbsmodelle durch Streaming-Erlöse, ne? Und die gestiegenen Kosten für sozusagen Logistik und Strom und so weiter, für Bands, die es teilweise unerschwinglich machen, überhaupt nur auf Tour gehen zu können. Und all diese Dinge, die werden natürlich besprochen, um eben da auch zu gucken, okay, was für Möglichkeiten gibt es. Also.
Wie wichtig ist da die Politik in Berlin? Der Kultursenator streicht ja zum Beispiel viele Gelder in der oder für die Kultur sozusagen. Wie groß ist der Faktor? Also ohne geht es wahrscheinlich gar nicht, aber wie sieht das hier aus?
Also die Politik ist ja gut beraten sozusagen. Also Kultur schafft ja immer noch einen unglaublichen Kitt zwischen den Menschen. Ist ein wahnsinnig verbindendes Element. Und gerade in diesen Zeiten ist Kultur quasi einmal mehr wichtiger. Das hat man ja auch in Corona gemerkt, wenn sozusagen die Kultur ausfällt oder ausfallen muss, was dann auch fehlt. Ja. Und ich glaube, den Wert darf man nicht unterschätzen. Also eine wirklich lebendige und auch valide Kulturszene sollte eigentlich in jedermanns Interesse sein.
Gucken wir mal irgendwie 5 bis 10 Jahre in die Zukunft. Letzte Frage zu dem Komplex sozusagen. Wo könnte das Reeperbahn-Festival noch hingehen? Wie sieht das vielleicht in 10 Jahren aus? Hast du eine Idee?
Das ist eine gute Frage. Also ich hoffe, oder ich gehe fest davon aus, dass es weiterhin noch Bands geben wird, die auf Tournee gehen. Und also das wird so sein, da bin ich mir sicher. Und dass man vielleicht schon zurückblickt und einige Dinge, die uns heute noch unüberwindbar vorkamen, hinter sich gelassen hat, aufgrund von besseren Lösungen, auf die alle gekommen sind. Dass es vielleicht ein Live-Music-Fund Germany gibt, der sozusagen großen Playern freiwillig, aber zumindest, also wo große Player freiwillig Teile ihrer Einnahmen, das müssen ja keine festgenagelten prozentualen Sätze sein, aber wo die freiwillig Einnahmen hergeben, die dann in einen Fonds fließen, der sozusagen den Clubs hilft. Die quasi unter finanziellem Druck stehen. Oder
und den Nachwuchs dann im Haus haben, der vielleicht dann später
das. Genau, und das ist eben wirklich so. Ich finde, dieses Motto ist, wie gesagt, das wird immer logischer, wenn man drüber nachdenkt, dass eben ja die Stars von morgen, die werden ja nicht automatisch sozusagen ab Sporthalle aufwärts sozusagen auf die Welt gebracht, sondern die müssen ja irgendwo wachsen. Das müssen Leute ausprobieren. Das zeigt ja auch das Reeperbahn-Festival ganz deutlich, dass ein Ed Sheeran auf einer Warner Music Night im Angies gespielt hat. Das ist heute eigentlich kaum vorstellbar. Ne? Oder dass ein Liam Gallagher, der jetzt mit Oasis gerade Riesenstadien weltweit füllt, der hat im Docks gespielt bei der Warner Music Night. Ja. Also das sind so Dinge, die man nicht, also das, ne, und das zeigt, finde ich, ganz gut, dass auch selbst Leute, die mal oben waren, ja irgendwo auch wieder einen Ansatzpunkt brauchen, der nicht automatisch gleich die größte verfügbare Venue der Stadt sein muss. Ne, und das, finde ich, sind alles so Faktoren, die spielen eine Rolle.
Wer sich jetzt den nächsten Ed Sheeran angucken will, der braucht ein Ticket. Wie viele Gäste kommen? Wisst ihr das?
Wir rechnen insgesamt mit ungefähr über die 4 Tage 45.000 Besucher an. Die Preise finde ich relativ fair mit einem Tagesticket für beginnend ab 51 Euro und einem 4-Tagesticket ab 159 Euro. Ich glaube, das sind faire Preise. Wie auf reeperbahnfestival.com kann man sich genau angucken, welche Kategorien es gibt natürlich. Also 2-Tages-, 3-Tages-, 4-Tages-Tickets, also verschiedene Abstufungen und auch natürlich für die jeweils einzelnen Tage gibt es auch noch Karten. Da kann man einfach mal gucken. Also ich finde die Preise tatsächlich fair.
Ja, was man dafür sehen kann. Und das mit Konzerttickets vergleicht, wo man einen Act sieht, das auf jeden Fall, würde ich auch sagen.
Genau.
Vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg und viel Spaß.
Dankeschön.
Hamburg aktuell.
Ihr hört Hamburg aktuell, unseren Stadtnachrichten-Podcast. Ja, und jeden Montag haben wir hier die spannendsten Menschen und Geschichten der Stadt für euch. Und die kosten nicht mal was. Hamburg aktuell könnt ihr überall da hören, wo es Podcasts gibt. Und das würde ich euch auch kommende Woche empfehlen, denn da geht es um die Praxis ohne Grenzen. Die kümmert sich nämlich um Menschen in unserer Stadt, die keine Krankenversicherung haben. Wie sowas in unserem reichen Hamburg überhaupt passieren kann und mit welchen Schicksalen die Ehrenamtlichen es dort zu tun haben, bespricht mein Kollege Marco Stehn mit dem Arzt Hinrich Hamm. Also abonniert gern unseren Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast oder empfehlt uns weiter. Für Kritik, Lob, Fragen und Anregungen schreibt uns einfach unter stadtnachrichten@hamburg-2.de. Ich bin Marc Elvers. Bis bald.
Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.